Vorhang auf für Allianz Mini Talks, deinem Podcast rund um Versicherung, Vorsorge und Vermögen.
Heute geht's um die richtige Bauweise eines Tempels. Wir sprechen aber nicht mit einem Architekten, sondern wir sprechen mit jemandem, der sich in Bezug auf Altersvorsorge richtig gut auskennt. Und das ist Marcel. Hallo, lieber Marcel.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Also Tempel und Altersvorsorge, was haben denn diese zwei Bereiche miteinander zu tun?
Naja, erstmal würde ich sagen, das hat eigentlich nichts mit dem Tempel zu tun, weil Tempel hat was von Sakralbau. Aber Altersvorsorge ist ja nichts Religiöses. Ist eher ein Profanbau. Ich würde das vielleicht eher als Säulenportal vor dem Gebäude eines schönen Altwerdens bezeichnen.
Schönes
und
Bild.
Deswegen hat dieses Ding halt mehrere Säulen.
Man sagt es ja so ein bisschen wegen eben der Säulen eines Tempels, auf welche Säulen man setzt, damit der Tempel eben stabil ist. Genauso ist es auch bei der Altersvorsorge.
Ja, absolut. Insgesamt drei Säulen der Altersversorgung. Gibt halt unterschiedliche Arten, wie man das machen kann. Das eine ist die gesetzliche Altersversorgung, dann gibt es die betriebliche und dann gibt es die private Altersversorgung. Und jedes stabile Bauwerk steht irgendwie auf mehreren Säulen. Und daher ist dann immer sinnvoll, sich anzugucken, welche brauche ich jetzt eigentlich, damit am Ende mein eigenes Auskommen im Alter tatsächlich auch gesichert ist.
Mhm. Ja, Sakral hat damit wenig zu tun, das stimmt, aber Tempel ist halt so ein altes Gebäude und soll ja auch lange halten dann im besten Fall.
Ja, in der Tat.
Du hast die drei Säulen eben kurz angeschnitten. Kannst du es noch ein bisschen genauer ausführen, was dahinter steckt und warum eben auch drei Säulen wichtig sind?
Ja, am Ende ist das ein Stück weit auch historisch gewachsen, dass es drei Säulen gibt. Früher war tatsächlich die gesetzliche Altersversorgung diejenige, die am wichtigsten, am stärksten war. Die anderen waren quasi ergänzende Altersversorgungssysteme. Allerdings haben diese drei Säulen sehr, sehr unterschiedliche Finanzierungsarten. Die gesetzliche Rente ist halt umlagefinanziert. Da gibt es keinen Kapitalstock, den ich jetzt irgendwie nutzen kann, der sich vermehrt, sondern diejenigen, die heute die Beiträge zahlen, zahlen auch diejenigen, die am Ende die Rente beziehen. Die anderen beiden Säulen, betriebliche und private Altersversorgung, sind eben kapitalgedeckt. Das heißt, individuelle Sparpläne, mein Geld, was ich da rein tue in das System, ist auch das, was ich hinterher natürlich mit einer Verzinsung rausbekomme. Und deswegen ist vielleicht auch ganz gut, dass wir so eine Mischung aus zwei unterschiedlichen Arten haben, weil die Umlagefinanzierung hat natürlich sowas wie ja einen demografischen Faktor, der eine Rolle spielt. Und die kapitalgedeckte ist eben eine, die vor allen Dingen auf die Frage der Kapitaleffizienz abstellt. Da geht es um die Frage, wie kriege ich da am Ende mehr raus mit einer vernünftigen Kapitalanlage. Und ich finde einfach, alle drei Säulen haben ihre Daseinsberechtigung, auch wenn die erste Säule aufgrund der demografischen Entwicklung jetzt vielleicht weniger wird, als das in der Vergangenheit mal der Fall wird.
Das heißt, die anderen beiden Säulen, wenn wir jetzt mal im Bild bleiben, dass die eine so vielleicht ein bisschen anfängt zu bröckeln, werden immer wichtiger.
Ja.
Was sind Vorteile? Wie sieht die konkret aus bei der zweiten Säule?
Ja, zweite Säule ist betriebliche Altersversorgung. Auch traditionell eine der sehr, sehr alten Säulen, wo Arbeitgeber sehr früh schon angefangen haben, sich zu überlegen, was müssen wir eigentlich für unsere Arbeitnehmer tun, damit die eben auch gut abgesichert sind im Alter. Früher war das sehr, sehr viel Todesfallabsicherung, Invaliditätsabsicherung. Mittlerweile ist es aber echt eine Säule auch für Ansparvorgänge geworden. Das heißt, wirklich Ansparen für Langlebigkeit. Und der Gesetzgeber, der subventioniert dieses System, indem er eben auch eine steuerfreie Einbringung in die Systeme zulässt, nennt man dann Entgeltumwandlung, wo ich Teile meines Entgelts reinbringen kann. Mittlerweile der Arbeitgeber auch verpflichtet ist, Zuschüsse zu geben. Immerhin 15% von jedem Euro, den ich selber in das System reingebe, muss der Arbeitgeber dazugeben. Und mittlerweile merken wir das natürlich auch, das Thema Fachkräftemangel ist überall ein Thema. Und deswegen überlegen sich eben auch viele Arbeitgeber, was kann ich eigentlich tun, um das System in meinem Unternehmen auch mit der Gesamtvergütung attraktiv zu gestalten. Das heißt also auch Systeme, wo entweder mehr Zuschüsse gezahlt werden oder wo auch die komplette Prämie dann über den Arbeitgeber bezahlt wird. Das sind durchaus Systeme, die sind super attraktiv. Und deswegen würde ich auch jedem Arbeitnehmer, jeder Arbeitnehmerin empfehlen, einfach erstmal beim Arbeitgeber nachfragen, wenn man sich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt, was für Modelle es gibt, was angeboten wird und dann einfach entscheiden, was man macht.
Stimmt, klar. Wenn wir jetzt nochmal bei der dritten Säule bleiben, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten und auch die dritte Säule kann man quasi diversifizieren. Da ist es wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ich verschiedene kleine Säulen in der dritten Säule verbaut habe.
Ja, also natürlich macht das immer Sinn, auch mehrere Verträge beispielsweise vielleicht auch in unterschiedlichen Förderarten abzuschließen. Weil zum Beispiel in der dritten Säule, also wenn wir in der privaten Altersversorgung sind, da kann ich eine Riester-Förderung in Anspruch nehmen. Macht auch total Sinn, weil es dort entsprechende Förderungen auch vom Staat gibt, Kinderförderung, entsprechende Elterngrundbeträge, was wirklich am Ende ordentliche Beträge auch sind. Also wir reden über 950 Euro für eine vierköpfige Familie, die man an Förderung in Anspruch nehmen kann. Aber aus den geförderten Altersversorgungen kommt am Ende immer nur eine Leibrente raus. Also da kommt eine lebenslange Rente raus, da kommt kein Kapital raus. Vielleicht gibt es aber auch Formen von Altersversorgung, wo auch Kapital ganz sinnvoll ist. Und das ist dann eher etwas, was ich mir privat anspare für spätere Investitionen, vielleicht aber auch für die Vererbung von bestimmten Teilen meines Vermögens an die nächste Generation. Also da gibt es halt ganz, ganz viele Motive, die dahinter stecken, dann auch nicht alles in einen Korb zu werfen, sondern eben auch unterschiedliche Varianten in der privaten Altersversorgung zu nutzen.
Also ist private Altersversorgung, diese dritte Säule, ja wirklich total vielfältig. Wenn ich eine Wohnung kaufe, ist es vielleicht auch eine dritte Säule Altersversorgung, oder?
Ja, fällt zwar formal nicht in die Kategorie Altersversorgung. Sage mir etwas flapsig, versuchen Sie im Alter mal einen Stein zu essen, ist schwierig. Aber natürlich ist das auch ein Teil von Altersversorgung, wenn man Immobilienvermögen hat. Weil wenn ich eine selbstgenutzte Immobilie habe, dann spare ich mir zumindest schon mal die Miete. Muss natürlich aber sowas wie, was weiß ich, Renovierungsarbeiten oder was an so einem Haushalt regelmäßig fällig ist nach ein paar Jahren, muss ich halt irgendwie auch mit einplanen. Also insofern muss man da mal gucken, ob sich Immobilien tatsächlich als Altersvorsorge eignen. Manchmal ist das so, aber manchmal eben auch nicht.
Deshalb breit aufstellen, Marcel, genau, wie du ausgeführt hast. Ich danke dir vielmals. Ich habe viel mitgenommen. Ich fühle mich ein bisschen besser informiert. Muss trotzdem sagen, so alt werden will man echt genau wie Zahnschmerzen gerne wegschieben. So, damit setzt man sich nicht gerne auseinander, aber es ist einfach wichtig. Marcel, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ja, das war's schon wieder mit unseren Allianz Mini-Talks für heute. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald. Tschüss, eure Lea.